Diese Sendung widmet Ihnen die Bank Austria. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Wir sind für Sie da. Mehr dazu erfahren Sie auf barrierefrei.bankaustria.at. Willkommen bei Frickradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Das Jahresende naht. Wir haben für Sie eine Auswahl an spannenden Beiträgen zusammengestellt. Gemeinsam schauen wir zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2014. Diese Magazinsendung steht ganz im Zeichen der Diversität. Den Anfang macht die Equolizent-Geschäftsführerin Monika Heider. Danach hören Sie einen Ausschnitt aus einem Interview mit Ursula Naue. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Behinderung und Behindertenpolitik. Im dritten und letzten Beitrag nehmen wir Sie mit nach Strebersdorf. Dort fand das erste heimische E-Rolli-Fußballturnier statt. Der achte Diversity Ball steht unter dem Motto Just Be You und spielt mit dem Thema Gender. Ein barrierefreies Veranstaltungslokal zu finden, ist nicht leicht. Im altehrwürdigen Kursaloh Hübner tanzten und feierten bislang mehr als 1000 Gäste. Was unterscheidet den Diversity Ball von anderen Tanzveranstaltungen in der Bundeshauptstadt?
Einerseits ist es ein Ball des Miteinanders, sonst traditionelle Bälle ist mein Gefühl, man geht als Paar in der Regel zum Ball und bleibt als Paar sozusagen auf dem Ball und konsumiert den. Uns geht es aber um Begegnungen. Das ist ein Ort der Begegnung und wir machen sehr viel, dass unterschiedlichste Communities dort vertreten sind und miteinander in Kontakt treten. Unter anderem gibt es ja dieses sogenannte Bandelspiel, Anbandelspiel. Das heißt, es bekommt jeder beim Eingang eine Nummer und es ist erwünscht sozusagen, dass man seine zweite Nummer findet und somit auch erlaubt, dass man jemanden anspricht, ja, und kontaktiert. Das ist so ein No-Go auf einem Ball sonst. Es ist ein No-Go, wenn man auf einem Ball ist und eigentlich mit jemandem anderen tanzt. Man ist mit seiner Partnerin dort und wenn der Partner oder die Partnerin nicht tanzt, ja, dann wird man wahrscheinlich am Ball eher herumstehen. Bei uns gibt es einen Pick-up-Tänzer oder Tänzerin. Das heißt, wenn man einen Partner hat oder alleine kommt, dass man trotzdem bei den Standardtänzen mitmachen kann. Wir haben das gesamte Programm in Gebärdensprache, das heißt auch in Musikgebärden. Dieses Mal auch wird es, das ist ganz spannend, weil dieses Mal werden es gehörlose Dolmetscherinnen übersetzen. Das heißt, es werden auf der Bühne zwei gehörlose Personen stehen, die das Programm mit übersetzen. Und im Publikum selber sozusagen stehen hörende Dolmetscherinnen, die, wenn spontan noch etwas dazukommt, sozusagen so zuflüstern. So die Soufflösen sind die Hörenden, aber auf der Bühne stehen die gehörlosen Dolmetscherinnen. Das wollen wir es erstmalig so machen. Das Musikprogramm wird auch in Musikgebärden übersetzt. Und es gibt sogenannte Communication Angels als Brücke, weil es gibt immer wieder Angst, wie spreche ich jetzt mit Gehörlosen, wie komme ich mit denen in Kontakt. Sozusagen, das wird dermaßen protegiert sozusagen, und auch gezeigt immer wieder, dass man Communication Angels nehmen kann zur Brücke der Kommunikation mit Gehörlosen. Was unterscheidet uns noch? Ich glaube, wir machen schon ganz viel Arbeit im Vorfeld, dass auch wirklich die unterschiedlichsten Communities vertreten sind, dass sie angesprochen sind, weil automatisch kommen sie nicht zu einem Ball. Und wir versuchen auch, die Nicht-Ballgeherinnen zu einem Ball zu bringen, weil der Ball ist das Kleid sozusagen, aber der Abend der Vielfalt ist eigentlich sozusagen das Thema.
Also der Ball als Vehikel sozusagen für das Thema Vielfalt.
Der Ball ist das Vehikel, das ist das Kulturgut, wo wir sagen, da gehen wir von Wien aus und bereichern es mit Vielfalt. Heuer spielen wir uns mit dem Thema Gender und das wird sich auch im Programm widerspiegeln. Und auch da haben wir einige tolle Highlights.
Warum ist die Wahl gerade auf den 1867 eröffneten Kursalon Hübner gefallen?
Das hat damit zu tun, dass es wirklich nicht einfach ist, für 1000 Leute barrierefreie Räume zu finden. Wir haben sehr, 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 sehr lang recherchiert. Wir hätten auch einen Veranstaltungsort gefunden. Ich glaube, ich erzähle das Beispiel, weil das ist nämlich sinngebend für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir wollten im Ballet Niederösterreich zum Beispiel gern den Ball einmal austragen und können ihn dort gar nicht austragen. Warum? Weil die neue Veranstaltungsordnung sagt, nur 6 Menschen im Rollstuhl dürfen so eine Veranstaltung. Das heißt, wenn wir jetzt 1000 Leute, die dort Platz hätten, ja, sozusagen diesen Ort kollidieren für 1000 Leute, dürften nur 6 Menschen in den Rollstuhl hinein. Wir wissen, dass bei unserem Ball 30, 40 Leute im Rollstuhl sind, aber die Stadt Wien oder überhaupt die Gesetze rechnen nicht mit einer derartigen Menge an Menschen im Rollstuhl. Folgedessen werden die neuen Orte, falls sie überhaupt das Fassungsvermögen haben, falls sie barrierefrei sind, auch nur für 6 Leute im Rollstuhl zugelassen. Deshalb können wir auch gar nicht woanders hingehen, abgesehen davon, dass es kaum Räume gibt, die barrierefrei sind für diese Menge, aber auch für kleinere Veranstaltungen. Wir sind ja kein Veranstaltungs- oder Eventmanagement-Unternehmen, sondern wir sind ein Schulungsunternehmen und uns geht es eigentlich darum, das Thema Gehörlosigkeit und Diversity voranzubringen und Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft. Das heißt eigentlich, wir machen alles ziemlich handgestrickt. Sozusagen einmal im Jahr. Und handgestrickt heißt, wir müssen erst einmal schauen, wo können 1000 Menschen unterkommen. Wo sind barrierefreie Räume zu finden? Barrierefreiheit haben wir vorhin schon gesprochen, ist ein schwieriges Thema in Wien, weil es gar nicht so viele Räume gibt, die für diese Größenordnung passen würden. Und wenn es geben würde, haben wir ja die Regel mit nur 6 Menschen im Rollstuhl. Wir haben uns zum Beispiel im letzten Jahr sicher 3 Monate beschäftigt, alle möglichen neuen Räume zu finden. Wir wollten gerne mal einen neuen Ort und hätten die Philosophie toll gefunden, jedes Jahr einen anderen Ort barrierefrei mitzumachen und somit auch Wien langsam in die Richtung Barrierefreiheit zu kriegen bei Veranstaltungsorten. Aber das ist uns nicht gelungen aufgrund der Veranstaltungsordnung. Ja? Wir müssen das Ballorchester zahlen, die Technik bezahlen, wir wollen die Künstlerinnen bezahlen. Wir sind so, dass wir die alle Helferinnen, und das sind meistens an die 100, sozusagen auch verköstigen am Ball und die nach 2-3 Stunden Tätigkeiten sozusagen auch eine Ballnacht genießen können. All das muss finanziert werden und organisiert werden. Die wahre Arbeit ist aber auch noch mit den Communities. Damit die unterschiedlichen Communities auch vertreten sind, werden ja über 100 Organisationen immer im Vorfeld kontaktiert. Nur wenn Vielfalt vertreten sind, können wir auch Vielfalt leben.
Damals war ein Blick hinter die Kulissen des Diversity Balls. Alle Tanzbegeisterten sollten sich den 18. April 2015 freihalten. Auch heuer fanden wieder 24 abwechslungsreiche Diskussionen im Radiocafé statt. Zu Gast waren unter anderem Behindertenanwalt Erwin Buchinger und Schuldnerberater Alexander Mali. Der klinische Psychologe Georg Fraberger präsentierte sein Buch Ohne Leib mit Seele. Er spricht über Körperbewusstsein. Die Kernfrage ist, was den Menschen wirklich ausmacht. Mit Themen wie Mobbing haben wir uns ebenfalls auseinandergesetzt. Ein Fokus lag auch auf den Bereichen Bewerbung und Arbeitsmarkt. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus einem Interview mit Politikwissenschaftlerin Ursula Naue. Wie sieht sie den Arbeitsmarkt der Zukunft?
Der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen ist aufgrund verschiedener Gegebenheiten, denken wir an die Debatte um den besonderen Kündigungsschutz, denken wir über die Debatte der Ausgleichstaxe oder der Erhöhung der Ausgleichstaxe. Da gibt es so punktuelle Dinge, die diskutiert werden. Die kommen sogar bis in die Medien, die kommen bis an die Öffentlichkeit, und das meine ich jetzt absichtlich so zynisch. Aber die grundsätzliche Situation, wie geht's eigentlich Menschen mit Behinderungen jenseits von Beschäftigungsstrukturen, jenseits von irgendwelchen geschützten Werkstätten, das ist kein Thema in der Öffentlichkeit. Und das hat schon Oliver König 2009 in einer Studie festgehalten, und das haben etliche andere auch schon mehrfach betont, solange es nicht eine breit angelegte Diskussion über die Frage gibt, warum können Menschen mit Behinderungen in Österreich nicht in den regulären Arbeitsmarkt in dem Ausmaß hinein, wie sie es eigentlich sollten, weil ihre Qualifikationen da sind, solange diese Diskussion nicht existiert, geht die Veränderung sehr zäh weiter. Es sind so Dinge, die rausgepickt werden. Bei der Debatte um den besonderen Kündigungsschutz wissen wir außerdem, dass ja die Debatte in eine sehr einseitige Richtung geführt wird. Und dass es immer darum geht, naja, so nach dem Motto, wenn ich dann einen Menschen mit Behinderungen anstelle, den wäre ich nicht mehr los oder die wäre ich nicht mehr los. Die Statistiken, die es dazu gibt, zeigen aber, das stimmt überhaupt gar nicht. Also schon vor der Änderung der Zeiten des besonderen Kündigungsschutzes war es klar, sehr wohl, wenn man möchte als Arbeitgeber, wird man Menschen mit Behinderungen wieder los. Also dieses Argument, dass das wie ein Bumerang funktioniert und dass ich mir besser dann gar keine Menschen mit Behinderungen anstelle, das existiert so nicht. Und ich meine eben, es gibt so punktuelle Diskussionen, die dann außerdem noch auf einer Ebene geführt werden, die eigentlich behindertenfeindlich sind. Und wenn man es weiter sieht, die eigentlich überhaupt menschenfeindlich, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir Unterscheidungen machen, eine künstliche Unterscheidung zwischen Menschen ohne und Menschen mit Behinderungen, sondern das sind eben bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, die dann benachteiligt werden.
Welche weiteren Argumente könnten Unternehmen überzeugen?
Ich glaube, der Punkt ist ein ganz grundsätzlicher, es geht eigentlich gar nicht darum, Unternehmer und Arbeitgeber zu überzeugen, sondern ich glaube, die müssen einmal grundsätzlich informiert werden. Das grundsätzliche Problem scheint tatsächlich zu sein, dass immer noch, weil es eben diese Barrieren im Kopf gibt, diese Ängste oder Vorurteile in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, dass manche Arbeitgeber und manche Unternehmerinnen überhaupt nicht interessiert sind, überhaupt in Kontakt zu kommen. Ich glaube, man müsste viel mehr Informationsarbeit leisten. Wessen Aufgabe das ist, darüber wäre dann zu diskutieren, viel mehr Informationsarbeit auf der Seite der Unternehmen leisten, dass überhaupt einmal Bewusstsein geschaffen wird. Dann könnte man ansetzen und sagen, und jetzt schaut euch einmal das Best Practice Beispiel, das gute Beispiel, ich weiß nicht, aus Dänemark an, und dann können wir darüber diskutieren, wie könnte man das auf Österreich übertragen. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen keine Ahnung haben, welche Potenziale in Menschen mit Behinderungen stecken, genauso wie in allen anderen Menschen auch.
Voraussetzungen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ist eben dieser inklusive Arbeitsmarkt. Wenn das funktionieren könnte, wie würde das ausschauen, Ihrer Meinung nach?
Die Voraussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt sind, dass die Vorurteile, diese Ängste abgebaut werden. Das haben wir jetzt schon einige Male angesprochen. Natürlich muss ein Arbeitsplatz im weitesten Sinne wirklich in jeder Hinsicht barrierefrei gestaltet sein. Er muss wirklich angepasst sein. Und das betrifft bei Weitem ja nicht nur Menschen mit Behinderungen. Das ist eben, deswegen habe ich das auch vorhin schon gesagt, diese Unterscheidung, es gibt Menschen ohne und Menschen mit Behinderungen, ist einfach auch in Bezug auf Arbeitsplätze illusorisch, weil es gibt einfach ganz unterschiedliche Notwendigkeiten bei verschiedenen Arbeitnehmerinnen. Also müssten aber dementsprechend natürlich die Arbeitsplätze barrierefrei gestaltet sein. Neue Technologien. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man wirklich so viele neue Technologien allgemein einsetzt. Da soll es eigentlich kein Problem mehr sein, einen Arbeitsplatz so anzupassen, dass eben neue Technologien tatsächlich dort auch zum Einsatz kommen. Egal, ob das ein Mensch ist, der zum Beispiel blind ist, oder ob das ein Mensch ist, der gehörlos ist oder was auch immer. Also Technologien im weitesten Sinne, die es ohnehin schon gibt, sollten dann auch angewendet werden. Das ist einmal die Voraussetzung für einen inklusiven Arbeitsmarkt. Aber die grundsätzliche Voraussetzung ist, meiner Meinung nach, der Arbeitsmarkt kann nur in einer inklusiven Gesellschaft funktionieren. Weil wenn wir als Gesellschaft nicht alle inklusiv denken, handeln und tun, wie soll sich dann der Arbeitsmarkt inklusiv entwickeln? Und Inklusion bedeutet eben Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, Akzeptanz von Anderssein. Niemand muss sich an irgendeine bestimmte Norm anpassen. Jeder und jede kann in dieser inklusiven Gesellschaft den Bedarf nach leben, braucht aber natürlich dann einen unterschiedlichen Unterstützungsbedarf. Der wird dadurch, in einer inklusiven Gesellschaft wird der Unterstützungsbedarf natürlich viel personenzentrierter, sehr viel mehr abhängig von den einzelnen Personen, aber eben immer in der Feststellung, dass es nicht die Person ist, die behindert ist, sondern dass es eben die Gesellschaft ist, die die Barrieren und die Hindernisse nicht abbaut.
Wie könnte denn Ihrer Meinung nach die Arbeitswelt von morgen aussehen?
Wenn ich wüsste, wie die Arbeitswelt von morgen genau aussehen sieht, dann hätte ich schon viel gewonnen. Man kann ja nur Tendenzen sich anschauen, wie entwickelt sich allgemein die Arbeitswelt und was bedeutet das für Menschen mit Behinderungen. Und allgemein entwickelt sich es einfach zu einem sehr flexiblen System, aber das meine ich jetzt nicht positiv, sondern es ist ja eine Herausforderung. Und zwar nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für alle Menschen. Zu sagen, wir werden zunehmend flexibel sein müssen, wir werden oft unsere Arbeitsplätze wechseln, unsere Dienstgeber oft wechseln, wir werden vielleicht sogar die Länder wechseln, wo wir arbeiten. Flexibilität also auf verschiedenen Ebenen, auch in Bezug auf das, worum unsere Arbeit sich dann konkret dreht. Das heißt, wir werden zunehmend nicht nur flexibel sein müssen, sondern wir zunehmend von uns Eigenständigkeit, Selbstständigkeit verlangen in Bezug auf das Arbeiten. Und wenn Sie sich alle diese Punkte hernehmen, und das ist ja eine Tendenz, die kann man ja schon ablesen, man sieht ja einfach schon, dahin entwickelt sich die Arbeitswelt, dann kann man sich auch ausrechnen, was das für Menschen mit Behinderungen bedeutet, weil das bedeutet, dass es eigentlich voraussetzt, dass man schon sehr viel selbstbestimmter leben kann, als das viele Menschen mit Behinderungen heute können, weil ihnen die Gegebenheiten das nehmen, nicht weil sie selber nicht können, sondern weil es einfach zu viele Barrieren gibt. Und dass es auch bedeutet, also nicht nur, dass man selbst bestimmt, sondern dass man im weitesten Sinne eben als jemand verstanden wird, der imstande ist, flexibel zu arbeiten, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und da sind wir wieder beim Denken und bei den Vorurteilen Menschen mit Behinderungen gegenüber. Wir drehen uns argumentativ immer ein bisschen im Kreis.
Es ist jetzt auch so, dass ja dann immer mehr Menschen auch von zu Hause aus arbeiten. Inwieweit nützt das Menschen mit Behinderung, inwieweit kann das aber auch eine Barriere sein?
Nützen kann das in vielerlei Hinsicht, weil der Vorteil eben ist, dass man, wenn man zu Hause arbeitet, zu Hause ein adaptiertes, angepasstes, barrierefreies Umfeld hat. Man ist flexibler, man kann die Arbeitszeiten an seinen eigenen Bedarf anpassen und so weiter. Der Nachteil ist, und da gibt es etliche Nachteile, wenn man zu Hause arbeitet, ist man einfach im wahrsten Sinne des Wortes weg von den anderen in einer Firma. Das heißt, die Ausgrenzung, die man ohnehin schon als Mensch mit Behinderungen erlebt, wird auch noch räumlich verstärkt, wenn man an einem anderen Ort sich dann befindet. Zudem kommt dazu, dass wenn man zu Hause arbeitet, man meistens ja dann auch die Technologien besitzt, um eben arbeiten zu können. Und da muss man schon sagen, das ist dann eine Verantwortung, die die einzelne Person finanziell auch übernehmen muss, die eigentlich nicht die Aufgabe der einzelnen Person, sondern wiederum des ganzen Systems sein sollte. Also es sind Vor- und Nachteile, die sich daraus ergeben können für Menschen mit Behinderungen.
Folgefrage, wie schaut es aus mit der Teilzeitarbeit?
Beim Homeoffice-Trend ist es ja so, dass da auch immer wieder die Frage gestellt wird, wie sieht das mit Aufstiegschancen aus, wie sieht das aus, wie kann man sich sozusagen dann auch beruflich weiterentwickeln. Und auch das ist ja beim Homeoffice-Trend sehr kritisch zu betrachten, weil es eben Studien gibt, die sagen, die Aufstiegsmöglichkeiten sind nicht gegeben. Was Ähnliches gilt für die Teilzeitgeschichte. Da gibt es sehr kritische Stimmen vom regulären Arbeitsmarkt, also gar nicht in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, die sagen, naja, als Wiedereinstiegsmodell hat sich sehr relativ bewährt, aber die Frage ist, wenn man zu lange in der Teilzeit bleibt, was bedeutet das am Ende auch zum Beispiel in Bezug auf die Aufstiegsmöglichkeiten? Was bedeutet es aber auch, nachhaltig und langfristig dann wieder in die Vollzeit übernommen zu werden? Und das gilt natürlich genauso für Menschen mit Behinderungen. Der Vorteil ist wiederum, wie wir vorher schon gesagt haben, man ist natürlich flexibler. Man kann, wenn man kürzer arbeiten muss aus verschiedenen Gründen, ist das möglich. Der Nachteil ist aber, dass sie diese Einteilung zwischen, wer ist fähig zu arbeiten, nämlich ganztags zu arbeiten, Vollzeit zu arbeiten, und wer ist nicht fähig, noch stärker gezogen wird. Das heißt, eigentlich wird diese Unterscheidung zwischen den Menschen ohne Behinderung, die gut arbeiten können, und den Menschen mit Behinderungen, die nicht imstande sind, sowas zu schaffen, noch viel, viel stärker. Also auch da gibt es Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist definitiv auch, dass für begünstigt behinderte Arbeitnehmerinnen die Teilzeit ja angerechnet werden kann auf die Quote. Das ist eine gewisse Hintertür für Arbeitgeberinnen, zu sagen, na gut, jetzt ich stelle hier einfach alle Teilzeit an. Ja, denke aber überhaupt nicht drüber nach, ob ich die jemals in die Vollzeit übernehme, weil die will ich gar nicht in die Vollzeit übernehmen.
Was könnten wir dann eigentlich von anderen Ländern lernen? Ich meine, die skandinavischen Länder gelten ja immer so ein bisschen als Vorbild. Was könnte man lernen?
Was wir ganz, ganz wesentlich lernen, nicht nur könnten, sondern sollen, und was halt nur zu einem gewissen Ausmaß in Österreich in der Politik oder auch in der Verwaltung passiert ist, sich, bevor man mit Maßnahmen bei uns beginnt, anzuschauen, was gibt's denn da schon für ähnliche Maßnahmen woanders und wie haben die gegriffen. Und wenn man da gerade sich die skandinavischen Staaten anschaut, da gibt es ja viele positive Beispiele, aber auch Beispiele, wo es nicht gut gelaufen ist, wo man zwar gemerkt hat, okay, da gab es zum Beispiel die Idee in Dänemark, flexible Jobs zu schaffen, also so einen Zwischenbereich sozusagen zwischen Leuten, die nicht mehr in der Beschäftigungstherapie sind, weil sie dort definitiv unterfordert sind, aber auch nicht im regulären Arbeitsmarkt, weil man davon ausgeht, dass sie überfordert sind, ohne dass man das ausprobieren würde, hat man so ein Mittelding geschaffen. Und da hat sich dann gezeigt, dass zwar diese Maßnahme sehr stark angenommen wurde, dass aber trotzdem die Unterstützungsleistungsbezieherinnen nicht weniger geworden sind, weil die nämlich in anderen Unterstützungsleistungen gelandet sind, sozusagen. Ja. Und man ist dann außerdem so komisch verortet eben zwischen Beschäftigungstherapie und dem regulären Arbeitsmarkt, was auch wieder in irgendeiner Form ausgrenzend ist. Also man hat in Dänemark zum Beispiel in dem Fall festgestellt, das hat positive, aber auch negative Beispiele. Den Eindruck hat man manchmal bei der Entwicklung von Politiken in Österreich, gerade im behindertenpolitischen Bereich, nicht unbedingt, dass man sich wirklich so viel anschaut, was woanders schon existiert und sehr oft das Rad ganz neu erfinden will.
Sie hörten einen Ausschnitt aus einem Interview mit Ursula Naue, das im Rahmen einer Veranstaltung von ÖZIF Support geführt wurde. Auch der Sport kam auf Freakradio nicht zu kurz. Egal ob Rudern, Fitnesstraining oder E-Rolli Fußball. Wir haben berichtet. Sie hören nun eine Reportage vom ersten E-Rolli Fußballturnier in Wien-Strebersdorf. Sonntag, 1. November 2014. E-Rollstuhlfahrer aus Österreich, Deutschland und Finnland treffen einander in einer Sporthalle in Strebersdorf, um das erste heimische E-Rolli-Fußballturnier auszutragen. Eine gute Gelegenheit, diesen neuen Sport vorzustellen. Den Anfang macht Einsteiger Ilias Jusic. Er ist erst seit wenigen Monaten dabei. Wie ist er zum E-Rolli-Fußball gekommen?
Einer von den Trainern, der Leo, der wohnt bei mir im Bezirk, im dritten, und der hat mich auf der Straße gesehen und hat halt gemeint, ob ich es nicht einmal versuchen will, und somit bin ich zum Training hingekommen.
Wie würdest du es Leuten erklären, die noch nie zugeschaut haben, wie E-Rolli-Fußball funktioniert?
Eigentlich ist es dasselbe Prinzip wie beim Fußball, nur es gibt halt ein bisschen andere Regeln und weniger Spieler. 4 Spieler, ein Tormann und 3 Feldspieler. Es darf jeweils im Strafraum immer nur der Goalie und ein Verteidiger sein. Wenn ein weiterer Spieler reinkommt, ist automatisch ein Strafschuss. Somit hat dann die andere Mannschaft die Chance, ein Tor zu schießen.
Also gibt es auch so klassischen Elfmeter?
Elfmeter gibt es genauso. Es gibt auch Freistöße. Das heißt, wenn mir jemand den Weg blockiert, beispielsweise im Angriff, wird das automatisch dann einen Strafschuss geben. Und den darf man dann direkt schießen.
Wie lange dauert so ein Training und wie läuft das ab?
Das ist je nachdem. Also man macht erstens so Situationsübungen, dann macht man Fahrübungen und aber auch Matchspiele. Das heißt, man spielt, wir sind 2 Teams eben, das Future-Team und das A-Mannschaft, also die A-Kader. Und wir spielen dann immer gegenseitig ein Match.
Und wie schaut euer Team aus?
Wir sind, glaube ich, 11 oder 12 Spieler, alles zusammen. Und ja, das Training wird halt immer, beim Training ist gut, wir können wirklich bei jedem Training am Ende des Trainings so Matches machen, weil wir genug Spieler sind. Aber jetzt zum Beispiel die Finnen und so, die sind viel zu wenig, deswegen können die auch beispielsweise die Standardsituationen viel besser, weil die das mehr üben als Matchspielen und so weiter.
Ist eigentlich auch Eckball?
Eckball gibt's auch, Abstoß gibt's, Abseits gibt's nicht, das ist das Einzige.
Muss ich da eigentlich mit meinem Rollstuhl speziell adaptieren?
Am besten ist, wenn du von Haus aus einen 10 km/h Rollstuhl hast, weil 10 km/h ist die Grenze, mehr als 10 darfst du nicht fahren. Aber aus diesen 10 km/h kann man einfach irrsinnig viel rausholen. Man kann die Beschleunigung umstellen, dass er schneller beschleunigt und alles. Meiner ist von Haus aus schneller als die alle anderen. Wie das geht, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen schon umgestellt in den Kurven und so weiter fürs Schießen, aber sonst könnte es nicht mithalten.
Ein paar Details zum Ablauf. E-Rolli-Fußball basiert, mit kleinen Abweichungen, auf den gleichen Regeln wie Fußball. Am Spielfeld befinden sich jeweils 2 bis 4 Spieler pro Mannschaft, die einen Ball mit 220 cm Durchmesser nachjagen. Ein Spieler bleibt im Tor und versucht, die Angriffe der gegnerischen Mannschaft abzuwehren. Neben einem gut eingestellten Rollstuhl sind vor allem Taktik und Geschwindigkeit entscheidend. In Wien gibt es bereits mehr als 20 Menschen, die aktiv E-Rolli-Fußball spielen. In der Bundeshauptstadt gibt es 2 Mannschaften. Das sogenannte Future-Team, das sich aus Nachwuchsspielern zusammensetzt, und das A-Team, die Mannschaft der Erfahrenen. Wir haben die Trainerin Doris Fritz vor das Mikrofon gebeten.
Wir haben das also mit Matthias Koster, dem Spatenleiter vom Behindertensport, wo ich auch mitarbeite. Wir haben das im Dezember 2012 kennengelernt, Fußball für Elektrorollstuhlfahrer, und haben gewusst, das müssen wir machen, auch in Österreich. Ja, und da, wo wir heute sind, das ist daraus entstanden nach knappen 2 Jahren Arbeit.
Angefangen hat das Projekt in der Wiener Hans-Radl-Schule, wo sich 6 Schüler und Schülerinnen unter der Leitung von Doris Fritz zum Fußballspielen zusammengetan haben. Anfangs hatten sie noch keine Fußschutzgitter, noch sonstige vertiefende Kenntnisse in der Sportart. Michael Kiefler spielt seit circa einem Jahr. Er ist durch Zufall auf diese Sportart aufmerksam geworden. Fußball ist für ihn ein Hobby. Seinen Lebensunterhalt verdient er durch einen Bürojob. Auf das Turnier angesprochen, bereitet dem 30-Jährigen vor allem die finnische Konkurrenz Kopfzerbrechen.
Die Finnen sind sehr gut. Die spielen das schon länger als wir, waren auch schon international bei U18-Weltmeisterschaften voriges Jahr, haben schon mehr Erfahrung, aber wir versuchen mit Taktik dagegen zu halten.
Wenn du jemanden triffst, der noch nie E-Rolli-Fußball geschaut hat, wie erklärt man das?
Man stellt sich vor, dass man einen elektrischen Rollstuhl hat, das ist Grundvoraussetzung, und fährt dann mit einem Gitter vorne dran als Schutz, mit einem größeren Ball, und führt den durch das Spielfeld. Und durch Drehung schießt man und passt man den Ball.
Wie lange dauert das eigentlich, so lange wie ein normales Fußballmatch?
Also offiziell ist es 2x20 Minuten. Die Qualifikationsspiele haben wir aber in verkürzter Version gespielt mit 2x15 Minuten. Aber die Finalspiele jetzt spielen wir mit 2x20 Minuten.
Wie schaut das von der Hallenanforderung her? Kann ich das überall spielen oder brauche ich im Boden ja spezielle Anforderungen?
Also perfekt wären Basketballboden, beziehungsweise Basketballhallen oder beziehungsweise Handballhallen. Das wäre schön. Aber das Problem ist, dass wir halt Barrierefreiheit auch brauchen und Behinderten-PCs.
Wo spielt ihr dann überall?
Zurzeit trainieren wir nur am Montag in der Hans-Radl-Schule. Und spielen tun wir zurzeit, haben wir noch eine zweite Halle für den Samstag, wo wir Spiele austragen können. Das ist in der Hernalser Integrationsschule.
Was macht für dich die Faszination am E-Rolli-Fußball aus?
Es ist der Spaß, es ist der Teamgeist und es ist kein Einzelspieler, sondern man muss im Team spielen. Man gewinnt zusammen oder man verliert zusammen.
Was ja noch anders ist, ihr habt ein gemischtes Team, oder?
Ja, man kann jeder spielen, von 6 Jahren bis 90 Jahren aufwärts und Männer und Frauen können gleichzeitig spielen. Also es sind jeweils 4 Spieler am Feld, einem Tor, 3 am Feld und mit maximal darf das Team aus 8 Personen bestehen zum Wechseln.
Wie schaut es aus von der Sponsoring her? Wie schwierig ist es, die nötigen finanziellen Mittel aufzustellen?
Also es ist sehr schwer, da wir eigentlich spezielle Rollstühle brauchen fürs Fußball, da es durch die Beschleunigung und die Wendigkeit der Rollstühle sehr wichtig ist. Jetzt haben wir mit Otto Bock einen Partner gefunden, der was uns versucht zu unterstützen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht in Österreich. Es ist halt sehr, sehr schwer, aber wir wollen halt das Ziel haben, eine eigene Liga zu finden. Und so aller Vorbild wie in England, wo es mittlerweile 12.000 E-Rolli-Fußballspieler gibt. In verschiedenen Ligen etc. Und die werden dort gut gefördert alles.
Könntet ihr euch vorstellen, aus einem internationalen Bewerb teilzunehmen, wenn man irgendwo anders auch, also außerhalb Wiens?
Also wir waren jetzt zum Beispiel dieses Jahr schon in Österreich überall unterwegs, haben es vorgestellt. Und nächstes Jahr ist es unser Ziel vielleicht, wenn es in Dänemark ausgetragen wird, der nächste Nationalcup, dass wir dort antreten werden.
Das ist ein Nationalcup?
Also ein internationaler.
Heute hier ist ein Turnier oder hat das auch irgendeinen Einfluss auf die internationalen Listen sozusagen?
Das ist jetzt ein Development-Turnier, also zum Kennenlernen, zum Spielen für die ganzen neuen Mannschaften, was es gibt in Europa, damit sie in das Spiel reinkommen, mit einem richtigen Schiedsrichter, die Regeln kennen. Aber es gibt halt schon Nationen, die spielen sehr, sehr lang. Und in Dänemark wird wohl nächstes Jahr wieder sowas stattfinden. Ich glaube, National Cup ist es dann, oder International Cup, je nachdem, wo die besten Länder antreten und sich gegeneinander messen. In Europa ist England sehr gut dabei, Frankreich ist sehr gut dabei und aus Amerika drüben ist USA der klare Favorit.
Wie schätzt du die österreichischen Chancen an?
Also mittlerweile haben wir ein gutes Feedback bekommen. Wir können mit einigen Nationen mittlerweile schon Stirn bieten.
Da teilt sich ja dann ein ähnliches Schicksal wie die Österreicher Fußballer, oder?
Ja, es hat schon gewisse Ähnlichkeiten. Wir spielen das Spiel gut nach vorne, aber wir treffen das Tor nicht.
Aber ihr habt schon zumindest etwas erreicht, was die Nationalspieler noch nicht geschafft haben. Ihr habt schon die Deutschen geschlagen.
Das stimmt. Allerdings, man muss sagen, die spielen seit August erst.
Also.
Und sind gerade dabei, auch ihr Team aufzubauen. Mit ähnlichen Startschwierigkeiten, die was wir in Österreich auch hatten.
Was hattet ihr für Schwierigkeiten? Oder woran lag's?
Das Ganze neu zu erkunden mit den Rollstühlen. Wir bräuchten nicht unsere Alltagsrollstühle, sondern spezielle Sportrollstühle mit Motor drinnen. Die Halle, ein großes Problem ist immer die Halle. Eine gute Halle, wo jeder hin kann, etwas groß genug ist zum Trainieren und die ganzen finanziellen Mittel rundherum.
Aber den Rollstuhl, den du jetzt hast, den du gerade auflädst, das ist der normale Rollstuhl oder nur fürs Fußballspielen?
Nein, das nur fürs Fußballspielen ist, ja.
Was ist an, abgesehen von der Wendigkeit, an einem Fußballrolli technisch gesehen anders wie an einem Herkules?
Er ist normalerweise tiefer, man sitzt tiefer drinnen. Hinter dem Motor bzw. Hinter den Hinterrädern, damit man der Schwerpunkt genau in der Mitte ist, damit man keine Fliehkräfte bekommt beim Drehen. Vorne hat man, umso kleiner die Räder sie sind, umso schneller dreht sich der Rollstuhl, was natürlich ein Vorteil ist. Und ansonsten ein starker Motor mit einer guten Beschleunigung.
Das erste E-Rolli-Fußballturnier auf heimischem Boden hat übrigens das österreichische A-Team gewonnen. Nähere Infos gibt es auf www.erollefußball.at. Das war ein Frickradio Jahresrückblick. Nähere Informationen zu dieser und anderen Frickradio-Sendungen finden Sie auf www.frick-radio.at. Namens der gesamten Redaktion wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2015. Halten Sie uns weiterhin die Treue. Auf Wiedersehen und Wiederhören sagt Josef Heinz. Diese Sendung widmet Ihnen die Bank Austria. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Wir sind für Sie da. Mehr dazu erfahren Sie auf barrierefrei.bankaustria.at.